sprechen wir über Mord. Brudermord in Ebersbach. Spaziergang in den Tod. Der SWR-Kultur True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Willkommen zu einer weiteren Folge Sprechen wir über Mord. Und hallo, Mr. Strafrecht Thomas Fischer.
Hallo, Herr Schmidt.
Wir ermitteln in alle Richtungen, sagt die Polizei manchmal selbst. Und wir Journalisten nutzen diese Floskel auch gerne. Und egal, ob es Journalisten oder Polizisten sind, die das sagen, immer hat es so einen Hauch von, eigentlich haben wir noch gar keine Ahnung, worum es hier geht. Fiese Eingangsfrage an Sie, Thomas Fischer. Besprechen wir auch gerne in alle Richtungen? Ist der Neudeutsch 360-Grad-Blick immer eine Chiffre für große Ahnungslosigkeit? Oder ist dieser Satz der Inbegriff für Unvoreingenommenheit, so wie die blinde Justitia mit der Augenbinde, die wahrscheinlich auch in alle Richtungen torkeln würde, wenn man sie vom Postament heben und loslaufen lassen würde?
Da muss die Antwort differenziert ausfallen. Also für pure Unbedarftheit spricht eher eigentlich nur die 360-Grad-Wende. Der 360-Grad-Blick ist im Prinzip relativ nützlich, aber ich finde, wir schweifen gelegentlich sachlich begründet ab, halten uns aber doch in der Regel so halbwegs ans Thema.
Die 360-Grad-Wende vielleicht für die jungen Menschen, die uns zuhören und im PISA-Test durchgefallen sind, ist warum nicht so richtig sinnvoll, weil man wieder am Anfang steht.
Das ist für die Außenpolitik gelegentlich nützlich, aber nicht immer gemeint.
Aber wenn jetzt die Polizei, wenn ein Staatsanwalt sagt, wir ermitteln in alle Richtungen.
Dann ist das eine Versicherung, nicht, dass man überhaupt nichts weiß, sondern dass man sich noch nicht festlegen will und jedenfalls keine parteiische Vorentscheidung schon getroffen hat.
Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, oder?
Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber manchmal muss man ja, wie Sie wissen oder schon mal gehört haben, Pressemitarbeitern erklären, dass man auch nach 2 Wochen noch immer nicht den Mörder gefunden hat.
Ja, aber da sind wir hier im Südwestrundfunk sehr immun gegen, weil wir drucken hier so wenig. Wir machen ja Radio und Fernsehen und sind hoffentlich immer gelassen und unvoreingenommen in alle Richtungen. Also der Fall heute, der ist so einer, bei dem es wirklich gut war, in alle Richtungen zu gucken. Hören wir rein, worum es geht. Vorher noch eine fiese Eingangsfrage. Es ist der Fall des Ermordeten. Wie ist der Genitiv? Imam oder Imams?
Ich würde es ohne S machen. Aber ich glaube, es geht beides.
Genau, wie immer haben Sie recht. Der Duden sagt, es geht beides. Das Textverarbeitungsprogramm meines Vertrauens hat allerdings die ganze Zeit gemosert bei Imam im Genitiv ohne S. Es ist allerdings die gleiche Software, die aus STPO konsequent Stopp macht und DNA für ein Adverb hält.
Nein, Imam ist ja eigentlich kein deutsches Wort. Wenn man es deutsch benutzt, dann muss man es mit S schreiben, wenn man es als eingedeutsches Wort nimmt. Aber wenn man es in der Originalsprache nimmt, dann ist es ohne.
Mein Kollege Michael Saunders nutzt die etwas bildungssprachlichere, dem Original angelehnte Variante. Ohne S werden wir gleich hören.
Nach dem gewaltsamen Tod eines 26-jährigen Imam hat die zuständige Staatsanwaltschaft seinen Bruder und dessen Lebensgefährtin wegen Mordes angeklagt.
Weder die damalige Lebensgefährtin noch der Bruder des Opfers haben Angaben zur Tat gemacht.
Der Imam habe ihrer gemeinsamen Liebe im Weg gestanden.
Dem 26 Jahre alten Mann wird vorgeworfen, kurz vor Weihnachten seinen Bruder mit einem Vorschlaghammer getötet zu haben.
Ursprünglich hatte die Angeklagte angegeben, dass sie bei dem Spaziergang von Fremden überfallen worden waren.
Die 31-jährige Frau soll ihren damaligen Partner in einen Hinterhalt gelockt haben.
Konfessionsübergreifend darf ich festhalten, es ist keine Liebe unter den Menschen, wenn Wollust und Eifersucht walten. Was anfangs nach einer möglicherweise rassistisch oder antimuslimisch geprägten Tat aussah, entpuppte sich als relativ normales und doch höchst gewalttätiges Kapitalverbrechen. Isabelle Demey fasst uns den Fall zusammen.
Am Abend des 21. Dezember 2020 überredet Stefanie S. ihren Mann Shahid N. zu einem Spaziergang am Ufer der Vils. Das Ehepaar lebt in Ebersbach im Landkreis Göppingen in Baden-Württemberg. Sie ist 30, er 26 Jahre alt und stellvertretender Imam einer islamischen Gemeinde in Stuttgart-Bad Cannstatt. Für den Mann aus Pakistan ist es ein Spaziergang in den Tod. Unter einer Brücke schlägt ihm jemand mit einem Vorschlaghammer von hinten mehrfach auf den Kopf. Shahid N. stirbt. Seine Gemeinde ist erschüttert. Der Botschafter Pakistans in Deutschland spricht der Familie sein Beileid aus. War es ein rechtsextremer Mord? Die Witwe berichtet der Polizei von zwei Tätern. Beide seien dunkel gekleidet, maskiert und hellhäutig gewesen. Den einen beschreibt sie als groß und schlank, den anderen als klein und eher kräftig. Die Ermittler werden schnell stutzig. Nach Auswertung von Chat-Kommunikation zwischen Stefanie S. und dem jüngeren Bruder ihres Mannes geht ihr Verdacht in eine andere Richtung. Die 30-Jährige hat ein Verhältnis mit ihrem Schwager. Der 25-Jährige lebte seit rund einem Jahr mit dem Ehepaar in einer Wohnung. Stefanie S. und Ali M. haben sich ineinander verliebt und träumen von einem gemeinsamen Leben, ohne den Imam. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Liebespaar gemeinsam beschloss, Shahid N. zu töten. Seine Witwe und sein Bruder kommen in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen Mordes. Am 15. November 2021 verurteilt das Landgericht Ulm das Paar zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Nach Überzeugung des Gerichts haben beide Shahid N. aus niedrigen Beweggründen heimtückisch und gemeinschaftlich ermordet. Nach Feststellung der Kammer lockte die Frau ihren Mann an jenem Abend im Dezember am Ufer der Filz in einen Hinterhalt. Unter der Brücke wartete sein Bruder und schlug ihn tot.
Thomas Fischer, ich glaube im Grunde ein relativ unkomplizierter Mordfall, aber für kurze Zeit stand die Frage im Raum, ob es sich um eine rechtsradikale Tat handeln könnte. Ist das ein gutes Zeichen, dass wir wachsamer geworden sind in dieser Hinsicht oder eher ein Indiz dafür, dass die Öffentlichkeit einen Imam für, wie ich unterstelle, etwas Exotisches hält, bei dem es dann auch vielleicht ein spezielles Motiv geben könnte? Dieser Fall ist immer wieder eben als der Imammord auch durch die Medien gegangen und eigentlich ist seine Glaubenstätigkeit völlig irrelevant für diesen Fall, sondern eigentlich nur so etwas wie ein exotisches Attribut, oder sehe ich das falsch?
Ja, das habe ich mir auch so gedacht, ja. Das spielt überhaupt keine Rolle, ja.
Aber was sagt das über uns? Nein,
zunächst kann man ja mal sagen, es ist ja nicht völlig fernliegend. Ja? Also erinnern uns an NSU-Taten, die halt falsch eingeordnet wurden, jahrelang. Also es ist nicht von vornherein auszuschließen, wenn ein anderes Motiv nicht erkennbar ist. Aber wenn man es dann aufgeklärt hat, kann man ja mal aufhören, den jetzt ständig als Vikar zu bezeichnen oder als Vorbeter oder irgendwas. Es war halt einfach nur ein im Weg befindlicher Ehemann.
Und dieser Titel ist für uns aber so ungewöhnlich, dass wir es dann immer wieder thematisieren? Oder ist es diese Sorge vor einem möglichen antimuslimischen oder rassistischen Motiv? Was glauben Sie, warum ist seine Funktion so sehr in die Öffentlichkeit gekommen?
Wenn sich's mal so eingespielt hat, bleibt man gern dabei, weil es dann auch so eine plakative Bezeichnung ist. Ich glaube, Bild hat allerdings den Hammermord eher in den Vordergrund gestellt, wenn ich mich recht entsinne. Da kam in der Überschrift immer das Wort Hammermord vor.
Gut, Imam streichen wir jetzt, weil es hier keine Rolle spielt. Katholischer Priester mit seiner Frau hätte sicher auch für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Wenden wir uns dem eigentlichen Fall zu. Und da kann man ja eigentlich gerade noch mal nach dem katholischen Priester biblisch bleiben. Es ist ein klassischer Brudermord. Ein Mann tötet seinen Bruder, um mit dessen Frau zusammen zu sein. Strafrechtlich macht es die Sache jetzt nicht schlimmer, als es ohnehin schon ist. Aber als Fallkonstellation per se interessant, oder?
Ja, kommt wahrscheinlich nicht so häufig vor, aber das liegt wahrscheinlich nicht an der regelmäßigen großen Enge der brüderlichen Beziehungen, sondern einfach daran, dass es in der Relation insgesamt nicht sehr viele Morde gibt. Und dass man dann auch noch zwei Brüder findet, das ist vielleicht schon einfach selten. Statistisch einfach so unwahrscheinlich, dass es selten ist. Wenn es jetzt auch noch Zwillinge wären, wäre es noch ein bisschen seltener. Aber das war ja wohl nicht der Fall.
Das war nicht der Fall. Jünger gewesen ist er als der ermordete Bruder. Das Landgericht ist von einem gemeinschaftlichen Mord ausgegangen. Die Frau hat ihren Mann in einen Hinterhalt am Fluss gelockt. Sein Bruder hat ihn dann erschlagen. Ich habe gedacht, das ist ein guter Anlass, dass wir nochmal über den gemeinschaftlichen Mord sprechen, was ihn ausmacht, was das Besondere bzw. das Charakteristischere an der gemeinsamen Begehung hier der Tat ist. Denn es sind ja auch andere Konstellationen denkbar, in denen zwei Menschen miteinander einen Dritten töten.
Ja, die Beteiligung von mehreren an einer Tat nennt man Beteiligung. Das ist der Oberbegriff. Beteiligung untergliedert sich in im Bereich der sogenannten Täterschaft und in dem Bereich der sogenannten Teilnahme. Und die Teilnahme wiederum untergliedert sich in Anstiftung und Beihilfe. Es sind also drei Ebenen, aber auf der einen sind es nur zwei und auf der anderen sind es drei. Und hier haben wir einen Fall von sogenannter Mittäterschaft. Ist in § 25 Absatz 2 StGB geregelt. Und man braucht sie nur als Konstruktion, als Zurechnungsnorm des allgemeinen Teils des Strafrechts, wenn ein Beteiligter nicht alle Tatbestandsmerkmale in eigener Person verwirklicht. Wenn wir uns also hier den tötenden Mann, den Täter anschauen, dann bräuchte man für ihn die Mittäterschaft nicht. Denn der hat von hinten mit dem Hammer zugeschlagen, er hat seinen Bruder umgebracht. Da braucht man keine Mittäterschaft. Die Mittäterschaft brauchen wir ja nur, um diese Tat der Frau zuzurechnen. Die hat ja nur nicht geschlagen und das Spazierengehen ist ja kein Tötungsakt, sondern es hat dazu nur beigetragen. Und von der Beihilfe unterscheidet sich die Mittäterschaft dadurch, dass erstens ein gemeinsamer Tatplan besteht, der viel konkreter sein muss als bei einer Beihilfe. Um das nur abzugrenzen, eine Beihilfe ist auch möglich, wenn der Gehilfe gar nicht genau weiß, wann und unter welchen Umständen die Tat begangen werden soll. Wenn einer sagt, leih mir mal dein Einbruchswerkzeug, ich will mal in den nächsten Tagen was machen, und er gibt ihm halt sein Stemmeisen, seinen Kuhfuß, dann leistet er Beihilfe zu jedem Einbruch, den der da begeht. Aber er weiß nicht genau, wo der Einbruch begangen wird, wann der Einbruch begangen wird und was geklaut wird. Anders ist bei der Mittäterschaft, da müssen die Täter einen gemeinsamen Tatplan haben. Den kann man monatelang erwägen und bis ins Einzelne besprechen. Es ist aber auch möglich, den Tatplan spontan und auch konkludent, also durch schlüssiges Verhalten, gemeinsam zu fassen. Also wenn einer loslegt und der andere dann einfach mitmacht beispielsweise oder so. Ja. Das Zweite ist, dass beide Tatbeiträge begehen. Den Täter kann man nur sein, wenn man Tatinteresse und Tatherrschaft hat. Also einen Beitrag leistet, der für die Begehung der Tat dann auch vielleicht nicht entscheidend, aber doch wichtig ist. Und die Mittäterschaft ist eine Form der Zurechnung, in der einer Person das, was ihr Mittäter tut, zugerechnet wird. Das beste Beispiel ist immer zu sagen, zwei Menschen begehen einen Raub. Der eine schlägt das Opfer nieder und der andere nimmt dem Opfer die Geldbörse aus der Tasche. Der eine begeht nicht eine Körperverletzung und der andere einen Diebstahl, sondern beide zusammen begehen einen Raub und teilen sich die Arbeit arbeitsteilig. Das geht auch so, dass zum Beispiel ein Mittäter zu Hause sitzt und per Handy den Ablauf der Tat vorgibt und seinen vielleicht Untergebenen in Anführungszeichen Anweisungen gibt, was sie machen sollen. Auch das wäre Mittäterschaft, der sogenannte Bandenchef, der im Hintergrund, der sich nicht selbst die Finger schmutzig macht. Also das ist Mittäterschaft. Gemeinsamer Tatplan und wechselseitige Zurechnung der Tatbeiträge.
Beide Formulierungen tauchen immer wieder auf. Gemeinschaftlicher Mord und Mord in Mittäterschaft. Ist es genau das Gleiche?
Genau dasselbe.
Die Ermittler haben die Tat mit der Angeklagten am Tatort nach ihren Angaben nachgestellt und das Ganze gefilmt. Noch zu einer Phase, in der es heißt, schwarz gekleidete Männer, der eine groß und schlank, der andere eher klein und dick. Ehrlicherweise so die Beschreibung, wo man irgendwie schon denkt, das ist genau das, was man sich ausdenken würde, wenn man sich zwei Täter ausdenkt. Und dann lassen die Ermittler das sie nachstellen, beziehungsweise wollen das Ganze rekonstruieren. Und ihr Auftritt war dabei wohl alles andere als überzeugend und hat schon ein bisschen in die Richtung gewiesen, wo es dann hinterher auch im Urteil rauskam. Ist das sowas wie eine kriminalistische Finte zu sagen, komm, wir gehen mal an den Tatort, zeig's uns mal. Wir möchten mal sehen, ob deine Geschichte standhält?
Na, Finte würde ich das nicht nennen. Aber es ist natürlich eine erstens zulässige, zweitens auch häufig sinnvolle Ermittlungsmaßnahme. Dass man sagt, das schauen wir uns jetzt mal genau an, weil es drängt sich ja jetzt nicht unmittelbar sozusagen auf. Es ist ja im Urteil festgestellt, es handelte sich um einen etwas abseits gelegenen Weg ohne Bebauung im Wald oder am Wald, und zwar ein Schotterweg. Und da gibt es halt eine Brücke oder eine Unterführung und da hat der Täter dann den aufgelauert oder ist da hingelaufen später. Auf einem Schotterweg hört man ja in der Regel, wenn sich von hinten jemand annähert. Beim ersten Lesen ist mir das auch aufgefallen, also warum der nichts gehört und sich nicht umgedreht hat, weil der Schlagern hat ihn offenbar von hinten getroffen auf den Kopf. Der erste, der schon tödlich war, die anderen waren dann überschießend. Daraus hat die Kammer dann geschlossen, dass da auch Wut und Groll dahinter lag, dass er den offenbar dann noch ganz zertrümmert hat, den Schädel. Und da kann man das schon sagen. Wie war das denn? Wo standen sie denn, als das plötzlich passierte? Und von wo haben sie die Männer gesehen? Und so weiter und so weiter. Das spricht viel dafür, dass man das mal rekonstruiert.
Und dann eben sieht, ist plausibel oder wir ermitteln mal weiter.
Genau, da kann man dann einfach mal weiter ermitteln. Denn es ist ja so, Täter, die wirklich Täter sind, also Menschen, die dann die Tat begangen haben oder dabei waren, die haben ja nicht immer, aber doch häufig haben die ja eine Geschichte. Also die erzählen ja irgendwas, warum sie es nicht waren und was in Wirklichkeit passiert ist. Diese Geschichten sind aber häufig nicht wirklich erlebnisgesättigt, sondern das sind solche Geschichten, wo man dann einfach sagt, ja, dann stand der da hinter der Tür. Und wenn man dann hergeht und sagt, ja, warum haben sie es denn nicht vorher gesehen? Da hinten ist doch ein Spiegel, da müssen sie es doch gesehen haben. Oder wie konnten sie es denn bei der Dunkelheit überhaupt erkennen? Oder solche Zufälligkeiten, die da eine Rolle spielen können. Die sind häufig nicht mit eingebaut. Es ist ja auch so eine Vernehmungsmethode oder Vernehmungstrick, will ich jetzt mal sagen, Fragen nach Nebensächlichkeiten zu stellen. Und häufig scheinen die nicht in Zusammenhang zu stehen mit dem eigentlichen Tatgeschehen. Man kann aber davon ausgehen, dass jemand, der in der Situation war, die wahrgenommen haben kann.
Die Columbo-Methode mit dem Lolli-Mund.
Nee, Lolli war der andere, das war der
Glatzkopf.
Columbo hat eine Zigarre im Mund und einen Regenmantel. Ja, also wenn man sagt, haben Sie denn die Kirchenuhr da gerade schlagen hören oder nicht? Sowas kann man ja fragen. Dann sagt er ja doch, die hat 9-mal geschlagen und deshalb weiß ich, dass es dann so war. Dann fragt man sowas, wenn man weiß, dass die Kirchenuhr kaputt war zum Beispiel. Ne? Oder man holt halt was aus ihm raus, was er jetzt schnell erfinden muss, was er sich aber vorher auf gar keinen Fall ausgedacht haben kann. Und dann sagt man, ja, und was haben Sie mit den zerbrochenen Sachen da? Irgend so Zeug. Irgendwas, was er gar nicht wissen kann und jetzt schnell erfinden muss. Und da schwimmt er dann. Und kaum ist er im Schwimmen und gibt die erste falsche Antwort, hat man schon wieder einen Haken. Hat man schon wieder einen kleinen Riss in die Geschichte gemacht, die allzu glatt ist. Und deshalb sind auch natürlich, nicht immer sind das so Trickveranstaltungen, aber deshalb ermittelt man halt so und macht auch Rekonstruktionen, wo der Täter dann nochmal ganz genau beschreiben muss, von wo denn jetzt der Angreifer angeblich gekommen ist und ihn von hinten umklammert hat und so weiter und ob das überhaupt ging und ob man da so weit springen konnte oder so hoch oder was auch immer. Und ob man das, was er da beschrieben hat, überhaupt sehen konnte von da, wo er stand. All solche Fehler werden ja immer wieder gemacht.
Ist da juristisch was zu beachten? Kann da die Staatsanwaltschaft bzw. die Polizei einfach vor Ort gehen? Sind da Förmlichkeiten zu beachten, auch gerade wenn es hinterher vor Gericht dann als Beweismittel angeführt werden soll?
Sowas wird fast immer heutzutage videografiert und aufwendig protokolliert und so weiter und mit Verteidiger gemacht, wenn er einen Verteidiger schon hat. Und ja, sonst ist da nicht viel zu beachten. Aber er muss natürlich zustimmen. Es geht ja nicht ohne seine Mitwirkung. Wenn er sagt, ihr könnt mich jetzt hinschleppen, wohin ihr wollt, ich bleibe einfach da stehen oder sitzen und zeige euch jetzt nicht, wie ich mich bewegt habe und so weiter.
Wenn jemand als Zeuge sagt, ich habe das beobachtet, dann wäre es wahrscheinlich eher ungeschickt, sich zu weigern, weil damit macht man sich dann ja
als Zeuge sowieso
verdächtig.
Genau.
Die weiteren Ermittlungen haben dann Chatkommunikation zwischen den beiden später verurteilten Tätern gezeigt, dass da eben erstens eine Beziehung läuft, zweitens, dass es da Überlegungen gab. Wenn ich mir das so durchlese im Urteil, wenn ich mir so die gesamte Konstellation angucke, bin ich sehr erstaunt, dass da so wenig Konspiration, da ist nach meinem Eindruck wenig Nachdenken. Teilen Sie meinen Eindruck, dass das schon sehr naiv war zu glauben, dass man so eine Parallelbeziehung beginnen kann, miteinander über die Tat mehr oder weniger sprechen kann und glauben kann, dass man damit durchkommt?
Ja. Chatkommunikation, was die Beziehung betrifft, natürlich, das ist schon auffällig, aber man weiß ja, dass sehr viele Leute denken, das wäre irgendwie völlig sicher, wenn man das per WhatsApp macht oder was oder per Signal und dass das überhaupt nicht rekonstruiert werden kann, das stimmt halt einfach nicht und das übersehen sehr viele, ja, und schwätzen viel, wenn der Tag lang ist. Was ja auch letzten Endes wesentlich zur Überführung beigetragen hat, war die Tatsache, dass sie die Blutspuren nicht verwischt haben, ja, insbesondere auf seinen Schuhen.
An den Schuhen, genau.
Das war halt dunkles Leder und dann sind die Schuhe nur unten abgewischt worden, aber nicht oben. Und da waren noch Blutspritzer drauf und die hat man dann per DNA-Analyse dem Getöteten zugeordnet und das war dann natürlich einer der entscheidenden Punkte. Also war schon relativ naiv, in Anführungszeichen, sagen wir von der schlicht brutalen Sorte.
Mhm. Niedrige Beweggründe hat die Kammer als Mordmotiv angenommen. Da haben wir schon öfter an dieser Stelle drüber gesprochen. Wenn wir es hier auf diesen Fall übertragen, den einen Partner loswerden wollen, um den anderen bekommen zu können und dafür zu töten, kann man es auf diese Formel bringen?
Ja, also aus Sicht der Frau natürlich. Ja. Ehemann weg und neuer Partner schon da und zweitens auf ewig von einem abhängig. Das ist sicher ein niedriger Beweggrund und aus seiner Sicht auch. Also bringe ich mal meinen Bruder um, damit ich an seine Frau komme. Das ist auch ein niedriger Beweggrund, denke ich.
Auf ewig abhängig, das ist ein interessanter Gedanke nach dem Motto, du kannst nicht mehr ohne mich, denn ich weiß, was du getan hast. Aber ich hänge ja selber mit drin.
Also ja, so ein bisschen. Aber man würde ja als erstes vielleicht mal, wenn man auf Nummer sicher gehen will, würde man vielleicht als erstes mal ein Testament hinterlegen. Es kommt aber dann in den Filmen mehr vor. Ich habe bei einem Notar ein Schreiben hinterlegt. Wenn mir was passiert, wird das geöffnet. Und ähnlich, also die beiden sind ja dann in einer unauflöslichen gegenseitigen Erpressungsposition. Ja. Und wir haben ja auch schon Fälle besprochen, wo Täter sich offenbart haben, nur aus bloßer Rache, damit die anderen auch bestraft werden.
Der legendäre Fall Kronbinder, genau. Beide streiten sich dann am Ende um die gleiche Frau und bezichtigen sich gegenseitig eines ganz anderen Mordes, den sie gemeinschaftlich begangen haben. Und genau. Das Ergebnis ist, sie gehen beide für was? Für ihre Ehre, für ihr Recht haben wollen, genau. Lebenslang ins Gefängnis.
Nichts ist unmöglich in dieser Welt.
Hier ist das, denke ich, nicht in der Vorstellungswelt der Täterin und des Täters gewesen. Sie sind der Meinung, sie kommen damit durch. Über die niedrigen Beweggründe haben wir gesprochen. Hinzugekommen ist die Heimtücke. Das ist die Konstellation, über die wir gesprochen haben. Oder das Auflauern.
Sogar in zwei Variationen. Beide würden schon ausreichen. Heimtücke natürlich, weil er von hinten überraschend kommt und von hinten erschlägt, sodass das Opfer keine Chance zur Abwehr hatte. Und in dem Moment der ersten gegen sein Leben gerichteten Handlung offenkundig auch arglos gewesen ist, also mit keinem Angriff rechnete. Und das zweite ist dieses Hinlocken in einen Hinterhalt. Das würde ja auch schon ausreichen, wenn der jetzt da bloß hingeht und der tötende Bruder jetzt nicht von hinten auf ihn schlägt, sondern von vorne mit einem langen Messer aus der Deckung springt und ihn dann ersticht, weil er sich nicht mehr wehren kann und nicht bewaffnet ist, wäre das auch heimtückisch. Zwar sieht er in dem Moment, wo es losgeht, dass der Angriff gegen ihn erfolgt, aber er kann nicht mehr weg und er ist gezielt in einen Hinterhalt gelockt worden. Das ist das, was man an anderer Stelle im Strafgesetzbuch als Hinterlist bezeichnet. Hinterlistiger Überfall. Und das ist ja auch verwirklicht. Also die Frau macht ja diesen Spaziergang, um ihn an die Stelle des geplanten Mordes zu locken. Also Heimtück ist kein Problem.
Die Staatsanwaltschaft ist von Anfang an davon ausgegangen, das ist Mord, es ist die lebenslange Haft gefordert worden. Die Verteidigung hat Freispruch gefordert bis zum Schluss, trotz einer Situation, wir haben es besprochen, in der zahlreiche wirklich schon ziemlich gute Indizien dafür da waren, dass das alles so war, wie die Kammer später festgestellt hat. Was ist das für eine Verteidigungsstrategie, wenn Sie da von außen was zu sagen wollen, den Freispruch immer noch zu fordern an einem Punkt, wo man die DNA auf den Schuhen, die Chatkommunikation über eine frühere Beziehung, ist ein bisschen gewagt, oder?
Ja, aber fast alternativlos, um das mal mit der früheren Bundeskanzlerin zu formulieren. Entweder er war es oder er war es nicht. Dazwischen gibt's ja fast hier nichts. Also man kann nicht sagen, ich war es, aber es war Notwehr. Wenn der mit einem Riesenhammer von hinten der Schädel zertrümmert wird, wird man da schwerlich jetzt sich in die Notwehr flüchten können. Oder wir haben da lange gestritten und dann fiel er nach hinten um und fiel auf meinen Hammer oder so. Ja. Das sind ja alles fernliegende Sachen, die haben halt beide bestritten und bis zum Schluss durchgehalten. Und entweder es ist ein Mord oder es war halt so, wie sie gesagt hat. Und er war gar nicht da. Und das Blut ist halt durch irgendwelche wundersamen physikalischen Vorgänge auf seine Schuhe geraten. Das ist natürlich ein bisschen gewagt, zu hoffen, dass das schon klappen wird mit dieser Einlassung. Das ist schon klar. Aber es gibt ja schwer eine Alternative. Also ich wüsste jetzt nicht, was man jetzt noch schnell erfinden soll, wenn jetzt das mit dem Blut rauskommt. Kann man einfach nur sagen, na, ich weiß es auch nicht, wie das da hinkommt. Aber ich habe die Tat jedenfalls nicht begangen. Also Freispruch.
Habe ich keine andere Wahl, als zu sagen, Freispruch, ich war es nicht.
Da kann man nicht sagen, ich war es nicht, deshalb möchte ich nur den Totschlag verurteilt werden. Ja. Sondern ich war es nicht, Freispruch.
Bleibe ich bei der Geschichte. Alternative wäre noch, einer könnte umfallen und versuchen, den anderen irgendwie reinzuziehen.
Das könnte sein.
Aber hätte im Zweifel auch nicht funktioniert. Gut, ein sehr kurzer Fall bis hierhin. Finden wir noch etwas, worüber es sich lohnt zu reden? Oder sagen wir, es ist ein Mord mittlerer Art und Güte, der durch die Tatsache, dass der Imam nicht als Imam eine Rolle spielt, eigentlich auch keine tiefere Bedeutung hat?
Mord hat immer eine tiefere Bedeutung. Deshalb darf man auch...
Na gut, so war es ja nicht gemeint.
Ich weiß. Ich wollte nur sagen, das zeigt natürlich schon wieder, wie abgebrüht man wird, wenn man mal 150 Mordfälle durchgesprochen oder noch mehr, wenn man 500 entschieden hat. dann spricht man schon vom Mord mittlerer Art und Güte. Das ist ja auch richtig. Manchen schreckhaften Zuhörern mag das zynisch erscheinen, das ist es aber natürlich nicht gemeint. Es ist eine schreckliche Tat mit einem vollkommen sinnfreien, letzten Endes abwegigen und niedrig zu bewertenden Motiv. Aber es ist jetzt nichts so spektakulär an dem Fall, außer vielleicht dem Vorschlaghammer. Habe ich mir auch überlegt, ob das jetzt wirklich so ein Hammerteil mit so einem 1 Meter langen Griff ist oder vielleicht so ein Fäustel oder kommt ja darauf nicht an. Aber man stellt sich ja auch immer bildlich vor, wie der da mit so einem Schienenklopphammer, Zerstörerhammer da unter Führung steht.
So ein Hau-den-Lukas-Hammer.
Ja, wie man früher bei diesen...
wenn der Zirkus das Zelt aufbaut.
Genau, oder bei diesen gestreift gekleideten Strafgefangenen, die im Wilden Westen die Eisenbahnen bauen.
Da muss ich immer an die Daltons denken, aber na gut.
Ja, ganz genau. So, ja. Also sonst ist ja da jetzt nichts so Spektakuläres, was man sagen kann, das ist das Tötungsdelikt, das ich nie vergessen werde. Es sei denn, man ist in der näheren Umgebung der Beteiligten und kriegt das sozusagen auch persönlich mit. Ansonsten ist es in der Tat ein Mord, in Anführungszeichen mittlerer Art und Güte. Das heißt, ein relativ klarer Tatbestand mit einem, wie die Kammer gemeint hat, nicht allzu schwer zu begründenden, auch plausibel zu begründenden Urteil, eine Beweiswürdigung und mit einer klaren und nicht vermeidbaren Rechtsfolge.
Ich fühle mich so ein bisschen ertappt, weil ich das so lapidar gesagt habe mit dem Mord mittlerer Art und Güte und mit dem gar nicht so spannenden Fall. Es ist eigentlich, wir haben da auch schon oft drüber gesprochen, bei den Tyrannenfällen, Mord als das absolute Delikt, lebenslang als die absolute Strafandrohung, gar nicht die großen Probleme, die man kommt, wenn man von diesem lebenslang runter will, obwohl sehr klar ist, dass etwas ein Mord ist. Ist das ein lohnendes Thema, sich nochmal Gedanken darüber zu machen, wie in diesem absoluten Delikt Mord noch differenziert werden kann? Es gibt ja diesen Spruch, Diplomatie ist die Kunst, in der Wahrheit Nuancen zu sehen. Also so ein bisschen zu schauen, schlimmer Mord, nicht naja, so schlimmer
das,
Mord.
Das Gesetz schreibt uns halt vor, dass wir im Bereich des § 211 des Mordtatbestands eben nicht differenzieren. Außer dann bei der Bewertung der besonderen Schwere der Schuld möglicherweise. Ja, da kommt halt nochmal ein Schlag drauf, aber es gibt keinen Schlag runter. Es gibt keinen Mord im minderschweren Fall beispielsweise, obwohl es den geben sollte. Zum Beispiel im Fall der sogenannten Tyrannenmorde. Das hat der Gesetzgeber aber erstens nicht gemacht früher und hat es auch beim letzten Anlauf, die Tötungstatbestände zu reformieren, nicht gemacht. Und ihre ganze Reform ist vor ein paar Jahren genau daran gescheitert, dass eine wichtige Partei, ein Teil der damaligen Regierungskoalition jedenfalls, gesagt hat, das können wir nicht machen. Wir wollen unter diese Grenze des Absoluten nicht runtergehen, sondern das würde dazu führen, dass von den Tatgerichten allzu häufig ein minderschwerer Fall angenommen wird aus irgendwelchen Mitleidsgründen oder weil man denkt, ja, ist ja doch irgendwie auf eine gewisse Weise verständlich. Und das wollte man nicht, weil es per se, ich glaube, es gibt keine wirklich objektivierbare Grenze, wo man sagt, von hier an darf eine Differenzierung aus Sachgründen gar nicht mehr vorgenommen werden. Das ist, glaube ich, eine Fiktion. Ich glaube, die wird einfach aus rechtspolitischen Gründen nicht vorgenommen und soll auch nicht vorgenommen werden, weil dieser Mordtatbestand mit der absoluten Strafe ein Symbol für die Kraft des Strafrechts ist und für die Unverbrüchlichkeit des Strafrechts. Damit gesagt, ja, wer diese Tat begeht, wer einen Tötungsdelikt begeht aus diesen Motiven oder unter diesen Umständen, der darf auf keinerlei Milderung hoffen. Mich persönlich überzeugt es nicht.
Vielleicht klären wir gerade noch auf, die Partei, die dagegen war, war die Union.
Das war vor allen Dingen, glaube ich, die CSU, der Teil der Fraktion, der von der CSU besetzt wird. Aber ganz genau weiß ich, glaube aber, das war so, dass es im Vorfeld schon daran gescheitert, weil man gesagt hat, nein, wenn wir das so ändern, dann müssten wir einen minderschweren Fall des Mordes einführen. Wenn man die Mordmerkmale so ändert, wie wir das wollen, nämlich zum Beispiel die Heimtücke von der Arglosigkeit trennen und nur noch die Wehrlosigkeit ausreichen lassen, das würde dazu führen, dass viel häufiger der Mordtatbestand verwirklicht ist. Und um das zu kompensieren, müsste man einen minderschweren Fall einführen. Und dann wurde gesagt, nein, das wollen wir überhaupt nicht, dann lassen wir die Finger auch diesmal wieder davon. Ist ja schon mehrfach versucht worden, diesen Tatbestand zu ändern. Aber letzten Endes wird immer gesagt, aus rechtspolitischen, symbolischen, philosophischen, in Anführungszeichen, Gründen gehen wir da nicht ran, weil die Vernichtung fremden Lebens unter solchen Bedingungen, die muss auf jeden Fall mit dem höchsten Maß von Strafe bedroht werden, dessen der Staat fähig und berechtigt ist. Das kann man ja im Einzelfall, was die einzelnen Tatbestandsmerkmale betrifft, durchaus bestreiten, sowohl bei der Heimtücke, klassische Tyrannenmorddiskussion, wo man halt einen
Chancenausgleich,
einen Drecksack sozusagen außer heimtückisch überhaupt nicht töten kann, obwohl man vielleicht eigentlich jahrelang Opfer dieses Menschen gewesen ist. Und das Merkmal der niedrigen Beweggründe ist natürlich auch ein, sagen wir mal, ein durchaus Kritik hervorrufendes Merkmal, nicht? Weil niedrig ist ja keine Beschreibung eines physischen Zustands. Es ist ja nicht niedrig am Boden, sondern es ist niedrig im Sinne von Moral. Und deshalb ist man da mit beiden Beinen in einem weiten Feld der Analogien. Ja? Und schon wenn man sagt, was bedeutet denn niedrig? Und dann kriegt man von der höchstrichterlichen Rechtsprechung gesagt, niedrig bedeutet ein Motiv, das auf sittlich tiefster Stufe steht und von äußerster Verwerflichkeit ist. Das heißt, es ist niedrig, weil es niedrig ist. Es ist verwerflich, weil es moralisch nicht mehr vertretbar ist und so weiter. Das sind sich selbst eigentlich wiederholende Synonyme, die da sich gegenseitig ersetzen. Und letztendlich steht man da und sagt, ja, was ist jetzt eigentlich so richtig niedrig? Ja, wir haben jetzt vorhin relativ lapidar gesagt, ja, den Bruder aus dem Weg zu schaffen, damit man seine Frau dann irgendwie freien kann, das ist jetzt niedrig. Ob das wirklich stimmt, ja, ob das von allen Menschen als besonders niedrig und auf sittlich allertiefster Stufe stehend angesehen wird, weiß man ja nicht genau. Ja. Wenn man jemandem 50 Euro rauben will und ihn deshalb tötet, ist ja auch niedrig.
Wenn man jemanden tötet, weil man das Kalifat haben will und glaubt, es kommt auf diese Weise, ist es auch niedrig. Also vielleicht ist diese ganze Diskussion nochmal eine Vertiefung wert, überlege ich mir gerade.
Es ist auch niedrig, und zwar aus solchen objektiven Gründen, die der Täter ja gar nicht teilt. Ja, der Täter denkt ja, das ist ein besonders hochstehendes Motiv, beispielsweise aus politischer oder religiöser Überzeugung zu töten. Der sagt ja nicht, wenn ich es mal richtig betrachte, das ist das Allerschlimmste, was man überhaupt machen kann, was ich jetzt mache, aber es muss halt sein. So ist es ja nicht, sondern der begeht den Mord, weil er sagt, das ist genau richtig.
Ich wollte auch um Gottes Willen einem solchen Mord nicht die Niedrigkeit absprechen. Ich wollte nur für mich auch nochmal so sortieren, was alles quasi auf der gleichen Ebene niedrig steht und so unterschiedlich dann doch ist in der Motivation.
Wenn man das in den Kommentierungen, in der Rechtsprechung nachliest, findet man natürlich Fallgruppen. Anders kann man das ja nicht auslegen. Da steht aus niedrigen Beweggründen. Da muss ja jetzt jedes Schwurgericht, was damit umgeht, muss sich jetzt irgendwie überlegen, was bedeutet dieses Wort. Ja? Rechtsanwendung ist ja Sprachanwendung letzten Endes, Sprachumsetzung. Und Gesetze bestehen aus Sprache und die muss man in Tatsachen übersetzen und sagen, wie darf ich mir denn einen niedrigen Beweggrund vorstellen? Und auf der einen Seite ist es, würde ich sagen, subjektiv unterschiedlich. Die Menschen beurteilen sehr unterschiedliche Sachen sehr unterschiedlich. Das ist nicht so, dass es eine einzige Meinung dazu gibt, was besonders schlimm ist und was nicht besonders schlimm ist. Sondern es gibt halt eine herrschende Meinung, es gibt eine, die sich durchsetzt, es gibt eine, die sich durchsetzen soll, die aber gar nicht besteht und so weiter. Und es gibt es natürlich auch auf der anderen Seite, also auf der Täterseite. Die Motive sind ja unendlich viel. Alle Motive, aus denen das Leben besteht, aus denen kann auch der Anlass für einen Tötungsdelikt bestehen. Und ob das jetzt wirklich sittlich auf tiefster Stufe steht, das ist eine Entscheidung, die dann auf so einer objektivierten Ebene getroffen wird, wo das Ganze zu was Abstraktem wird. Okay, das ist jetzt niedrig. Das wird ja gar nicht geprüft, ob alle Menschen das so denken. Es wird ja keine Umfrage veranstaltet und gesagt, was meint denn jetzt die Bevölkerung dazu? Darüber beschwert sich die Bevölkerung besonders häufig und gerne, dass sie dann nicht gefragt wird, was wollt ihr denn? Weil die wollen ja dann jede fahrlässige Tötung als heimtückischen und in tiefster Stufe stehenden Mord ansehen. Und das passiert aber gar nicht, sondern da sitzen fünf Richter, die sagen, ja, das sollte aber so sein. Nach Ansicht der Rechtsordnung, die wir hier vertreten und nach unserer Kenntnis der allgemeinen herrschenden Meinung, ob die die wirklich haben, weiß man nicht. Ja. Die haben halt die Meinung, die an diesem Gericht vertreten wird oder in der Rechtsprechung, in der sozialen Gruppe der Rechtsprechenden. Da ist das jetzt auf sittlich tiefster Stufe. Und ob jetzt die Kumpels und die Freunde und die Sportkameraden und die Nachbarn und die ganze Bevölkerung der Stadt, in der es passiert ist, das auch so sieht, ist uns egal. Ja, wir sagen halt einfach, das ist aus niedrigster Stufe.
Der Elfenbeinturm hat gesprochen. Nein, das war jetzt bösartig. Aber
ja, faktisch ist es ja so. Man kann das gut und richtig finden. Ja, aber es gibt auch Zweifel daran. Ja. Es gibt immer Zweifel. Wenn Sie so einen klassischen Mord aus politisch-ideologischen Gründen oder so anschauen. Das sind ja auch nicht immer solche staatstragenden Sachen. Ich habe mal einen Fall gehabt, glaube ich, im Bundesgerichtshof. Da hat so ein linksalternativer, etwas punkiger Typ in einer Situation, wo sie in der Überzahl waren, in einer Fußgängerzone in der Kleinstadt, Dann haben die drei Neonazis angegriffen, die erkennbar als Neonazis da uniformiert waren und auftraten. Und die Neonazis waren halt in der Minderheit.
Geklatscht, wie man im Genre,
ja,
glaube ich, sagt.
Das, ja. Und da haben die geschnappt und zusammengeschlagen, jedenfalls einen von denen. Die anderen konnten, glaube ich, fliehen. Und dann hat er so einen großen Pflanzpfahl ausgerissen, der da stand, und wollte sich besonders hervortun und hat den auf dem Boden liegenden mit diesem 3 Meter langen, schweren Pflanzpfahl erschlagen oder zu erschlagen versucht, weiß ich nicht mehr ganz genau. Da kann man natürlich hergehen, ja, wenn Sie jetzt da in der Hausbesetzer-Szene oder in der Punker-Szene oder im Schwarzen Block nachfragen, ist das auf niedrigster Stufe stehend, einen Neonazi zu erschlagen?
Haben die eine klare Meinung?
Dann würden die Ihnen eine klare Antwort geben, ja. Die sagen, das ist Freiheit für Benny oder wie auch immer, ja. Laufen die dann rum und sagen, das war eine Heldentat. Oder hätte man vorher nicht so viel gesoffen, aber kann man schon mal verstehen oder so. Ja, also ich will damit sagen, die Maßstäbe sind ja unendlich und auch unendlich abwegig teilweise. Und das Gesetz und die Rechtsordnung und die Rechtsprechung geht halt hin und objektiviert das so. An einer Stelle, wo man dann sagt, das ist dann das Absolute. Ja. Von da, wenn man das feststellt, dann ist Ende aus lebenslang. Und wenn man Pech hat, ist es ja dann auch lebenslang. Und das ist schon hart.
Das war der Fall des Ermordeten. Jetzt steht ja in meinem Manuskript wieder Imam. Da wollten wir uns ja von verabschieden. Also das war der Fall des ermordeten Bruders, der von seinem Bruder und seiner Frau getötet worden ist. Danke an Thomas Fischer. Und danke an Georg Brandl in der Regie und Sophia Hoog an den Reglern. Außerdem danke an Chris Eckert, Walter Filz, Sonja Hase und Lena Wernhöfer. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Unser Anrufbeantworter ist heute vor Schreck verstummt. Ich bin auch gleich still und sage nur noch schnell auf Wiederhören, Ihr Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. In der nächsten Folge sprechen wir über den Serienmörder Jürgen Bartsch. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.